Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Das bin ich. Du bist hier richtig, wenn du dich als Führungskraft gerade beruflich neu orientierst oder darüber nachdenkst, es zu tun und ganz einfach wissen möchtest, was der Arbeitsmarkt heute von dir erwartet, was auf dich zukommen könnte. Ja, und eine Sache, die auf dich zukommen könnte, ist das Thema Assessment Center, mit denen auch Führungskräfte in Form von Einzel-ACs in Auswahlprozessen immer häufiger konfrontiert werden. Und sowohl mein Gast als auch ich haben beide damit zu tun. Ich in der Form, dass ich mit Unternehmen welche konzipiere oder auch Führungskräfte im Bewerbungscoaching darauf vorbereite. Und mein Gast sitzt auf der anderen Seite des Tisches, hat auch schon sehr viele Assessment Center passgenau konzipiert und zusätzlich sehr viele und sehr unterhaltsame internationale Erfahrungen gesammelt, die sie auch heute sehr charmant mit uns teilen wird. Also, los geht's! Sie ist nicht nur eine hochtalentierte Frau mit vielseitigen Interessen, wie ich feststellen konnte, als wir zusammen in einem zweiwöchigen Yoga-Retreat waren, wo sie mich unterrichtet hat, also mich und eine Gruppe, sondern wir haben uns auch sehr viel über verschiedenste Themen ausgetauscht und haben dabei festgestellt, dass sie auch Head of Marketing und auf HR ist bei ZF Mobility Solutions und dass uns eine gemeinsame Leidenschaft und ein großes Interesse für HR, Auswahlprozesse, Diagnostik und Führungskräfteentwicklung verbindet. Und unser Thema, worüber wir uns stundenlang ausgetauscht haben, waren wirklich Assessment Center und wie die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Du kennst ja dieses Thema auch schon ganz lange. Ganz herzlich willkommen, Vanessa Bauschatz. So schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Sabine. Freue ich mich total.
Ich freue mich auch. Und ich erinnere mich sehr an unsere sehr spannenden Gespräche. Erzähl mir doch mal, wann warst du eigentlich zum ersten Mal in einem Assessment Center?
Genau, mein erstes Assessment Center war wirklich meine erste Bewerbung und das schon mit 18 Jahren. Und zwar wollte ich nach dem Abitur die große, weite Welt entdecken und habe mich für eine Karriere interessiert als Pilotin. Und meine Eltern haben gesagt, ja, das kann ich schon machen, aber sei doch erstmal Stewardess und schau dir das Leben an. Dann habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Und dann habe ich mich beworben und dann musste man auch zu einem Assessment Center. Und es war ganz lustig, ich hatte noch nicht meinen Führerschein, bin ich da angekommen. Und das ist natürlich bei Assessment-Centern und Auswahlverfahren so, die sind so gestaltet, wie man die Personen aussucht. Das heißt, dieses Assessment-Center war sehr viel auf Kommunikation. Es gab einen Vorabend, man hat sich kennengelernt. Und dann natürlich als Stewardess wurden die ganzen Sprachen, also es war gleich sehr interkulturell, wurden die ganzen Sprachen abgeprüft. Man hat verschiedene Situationen nachgespielt und das war so meine erste Erfahrung beim Assessment Center und es war eine sehr, sehr positive, weil ich wurde angenommen. Genau. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet, weil es auch so einen Art spielerischen Charakter hatte. Da ging es natürlich nicht um Eignungsdiagnostik, Intelligenztest oder irgendwas, sondern wirklich, da ging es um das Miteinander, wie agiert man, Rollenspiele. Hat mir viel Spaß gemacht und danach, habe ich ja schon gesagt, wollte ich Pilotin werden und habe dann auch den Pilotentest gemacht. Und es war natürlich eine ganz andere Erfahrung, weil da ging es halt wirklich um knallharte Mathematikaufgaben, um Stresstests. Auch das habe ich erfolgreich absolviert gehabt, mich aber dann gegen die Karriere im Flugbetrieb entschieden und ein Studium der pädagogischen Psychologie aufgenommen. Aber so viel zu meinen ersten Erfahrungen mit Assessment Center. Also von.
Das heißt, du hast ja gleich eine ganz unterschiedliche Assessment Center kennengelernt.
Ja, absolut.
Und was denkst du denn eigentlich? Ich meine, inzwischen ist ja deine Erfahrung dann noch größer geworden im Laufe der Jahre. Heute als Profi, was sagst du denn, weshalb nutzt man bei der Auswahl von Führungskräften auf der einen Seite Interviews und auf der anderen Seite Einzelassessments? Wo ist da der Gain für dich?
Genau. Also ich denke, der größte Gain ist definitiv in dem intensiven Kennenlernen. Bei einem Vorstellungsgespräch der ganz klassischen Art hat man halt eine Stunde, maximal eineinhalb und dann ein Zweitgespräch. Und so Assessment Center gehen ja doch immer über Minimum einen Tag und meistens ja sogar über zwei Tage oder eineinhalb Tage. Und dann lerne ich die Person einfach intensiver, länger kennen. Der zweite ganz große USP für mich ist, dass es nicht nur eine singuläre Meinung ist, sondern dass da mehrere Beobachter sind. Man hat dann einfach eine größere Audienz sozusagen. Mhm. Und da eine kleine Side-Story. Mein jetzigen Chef, der mich zu diesem Corporate Startup auch gebracht hat, für das ich jetzt arbeite, den habe ich während eines solchen Assessment Centers kennengelernt. Da war ich ja die Organisatorin und die Gastgeberin, aber er war einer der Beobachter, weil er Topmanager in der Firma ist. Und man trifft einfach, ja, es entstehen Synergien. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass man sagt, okay, die Person passt jetzt für den Bereich nicht, wo sie eigentlich angeschaut wird. Ja. Aber der Beobachter hat eine ganz andere Stelle frei und sieht die Person aber auf dieser Stelle. Also da habe ich schon sehr, sehr schöne Synergien erlebt in diesem Assessment Center. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich die Vergleichbarkeit. Ich habe ja mehrere Kandidaten und ich sehe die dann nicht über Wochen und manchmal sind Bewerbungsprozesse ja sehr, sehr lang, über Monate, sondern ich sehe die einmal an einem oder zwei Tagen ganz gebündelt vor mir und kann sofort sagen, okay, im Vergleich zu dem und dem würde das besser passen, was ich auch ganz schön finde. Und dadurch, dass ich das ja 3 Jahre organisatorisch geleitet habe, ist natürlich der organisatorische Aufwand von so einem Assessment Center zwar relativ hoch, aber ich habe auch sehr, sehr viele Menschen da, die ich in diesen Gruppenübungen, also die meisten Assessment Center beinhalten ja dann so zwischen 10 und 12 Leuten. Und da habe ich dann natürlich dann auch viele Leute mit dabei und kann da die Stellen stuffen. Genau, fand ich auch noch immer gut.
Also das macht natürlich die Vergleichbarkeit sehr deutlich. Und was hältst du von Einzelassessment-Centern, was ja ab einem gewissen Führungslevel auch immer häufiger eingesetzt wird als Tool?
Genau. Einzelassessment-Center habe ich auch selbst schon miterlebt, habe ich jetzt nicht ausgerichtet, aber miterlebt. Und die ich miterlebt habe, waren meistens bei Beratungen, weil ich einfach gucken wollte, so Benchmarking und Selbsterlebnis, was machen die eigentlich so?
Ja.
Und ich finde, da sieht man, also da wird aus meiner Perspektive, geht es da nicht so sehr um die Evaluierung von Verhaltensweisen, sondern es geht mehr um die Evaluierung von Führungskräften anhand von Erfahrung. Mhm. Ein bisschen ein anderer Scope einfach. Mhm. Man wird in so Einzelassessments klassischerweise ja immer eher in Situationen gebracht und erzählt, wie man in diesen Situationen agiert hat, während man in Assessment-Centern eben die Verhaltensweisen beobachtet. 2 verschiedene Herangehensweisen und ich denke, das Ausschlaggebende ist, wen suche ich, was brauche ich und dann wähle ich auch, welche Art von Diagnostik nehme ich da eigentlich.
Wenn du jetzt ein Einzelassessment für einen Top-Manager gestalten würdest, würdest du dann welche Art von Gesprächssimulation zum Beispiel würdest du da reinnehmen?
Ich denke, ich würde immer wieder verschiedene Situationen benennen und anhand von diesen Situationen konkret mir erklären lassen, was seine Herangehensweise ist. Und die Gespräche führt man ja klassischerweise auch zu zweit in einer Art Management Appraisal, dass da wirklich auch ein Diagnostiker mit dabei sitzt und jemand vom Personal oder jemand aus der Führungsriege, der ihn einstellt und dann wirklich diagnostisch an die Sache rangeht und sagt, okay, so und so hat er die Frage beantwortet. Genau.
Genau. Ja, also dass dann verschiedene Menschen dabei sind, die verschiedene Brillen haben, finde ich, auch sehr, das ergibt eben am Ende das dreidimensionale Bild der Person. Und das ist extrem hilfreich. Und dann geht es nicht mehr um Sympathie oder um Antipathie, sondern um wirkliche Passung. Das ist echt eine hilfreiche Herangehensweise.
Ja. Wir haben allerdings, das muss ich dazu sagen, ich sehe es genau wie du, wir haben allerdings den Beobachtern immer noch mal mitgegeben bei dem Briefing, lasst auch ein Stück weit Bauchgefühl zu. Ein Bauchgefühl, ein gutes, ist nämlich einfach trotz allen Tests ganz, ganz wichtig. Und das Bauchgefühl ist auch einfach sowas wie, dass man sagt, hey, ich kann mit dem zusammen sein, 8 Stunden am Tag in einem Büroraum. Und das muss irgendwie menscheln. Und zwar auf eine positive Art und Weise. Es muss ein guter Vibe sein, weil ich mit der Person einfach viel Zeit verbringen muss. Und die Person muss auch irgendwie zum Unternehmen passen. Und wir hatten auch schon Leute, die hatten super Scores. Und wir haben gesagt, hey, irgendwie, wir können uns das in dem Team, in dem Zusammenhang trotzdem nicht vorstellen. Das ist echt dubios. Aber das haben wir sogar echt zugelassen.
Ja, und ich meine, wir wissen ja alle, dass ein Bauchgefühl in der Regel auf Jahren von Erfahrungen basiert und unbewusste Wahrnehmungen mitbringt. Und wenn man so ein Gefühl hat, derjenige passt nicht, obwohl er einen hohen Scope hat. Und wenn gleichzeitig mehrere Menschen das Gefühl haben, dann glaube ich auch, dass da was dran ist.
Ja, genau so was.
Und das ist halt eine ganzheitliche Betrachtung von Kandidaten. Jetzt hast du gerade aber auch schon ein ganz wichtiges Stichwort gebracht, was ich mit dir auch ansprechen wollte. Du hast ja auch gesagt, Management-Diagnostik und Analysen, setzt du die gerne ein? Wie arbeitest du damit? Und wenn ja, welcher Fokus ist dir dabei wichtig? Es gibt ja da eine ganz breite Auswahl von Verhaltensanalysen, Werteanalysen, Stressanalysen. Was ist da so deine Herangehensweise?
Genau, also beim klassischen Assessment Center finde ich die Herangehensweise eigentlich super, wenn man wirklich sagt, man kann die Person in verschiedenen Situationen beobachten. Und da denke ich, dass zum einen eine Selbstpräsentation, soll ich gleich konkrete Beispiele nennen, von wie man es zum Beispiel macht?
Ja.
Was ich gut finde? Okay, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir sagen, wir suchen jemanden, der ein Schnelldenker, ein Schnelllerner ist, der sich immer wieder verändert, weil wir in einer VUCA-Welt leben, die sich immer ständig verändert, dann würde ich folgende Tools heranziehen. Also dann würde ich zum Beispiel nicht so eine klassische Selbstpräsentation am Anfang wählen und sagen, okay, führ uns mal durch dein CV, sondern Karten auslegen und sagen, hier sind verschiedene Karten, nimm dir eine und erklär anhand von dieser Karte dein Leben. Hat so ein kreatives Momentum. Ja. Und man sieht schon so das erste Mal, das kann er nicht einstudiert haben, wie reagiert er denn auf eine ungewohnte Situation? Weil dieses bereitet CV, vorbereitet runterrattern, das ist so okay.
Das sollte jeder vorbereitet haben.
Genau, und aber dieses Momentum mit der Karte, das fand ich immer ganz gut. Mhm. Dann bin ich großer Fan von Design Thinking Aufgaben in der Gruppe, okay. Dass man wirklich eine Gruppe hat und man gibt denen verschiedene Personas vor, in die sie schlüpfen müssen. Und dann müssen sie wirklich an einem ganz kreativen Prozess teilnehmen. Mhm. Und da sieht man, wie kreativ sind die Menschen, wie agieren sie untereinander. Und da sieht man eben nicht nur diese Klassiker, so wie, wer ist der Timekeeper und sagt der andere mal zu dem, der nichts sagt, möchtest du auch mal was dazu beitragen, sondern in dieser spielerischen Situation, in die dann kommen, hebt man so ein bisschen diese Beobachtungssituation aus. Erstens haben wir es so gemacht, dass die Beobachter dann auch noch Teil der Gruppe waren. Mhm. Und da entsteht wirklich viel Dynamik und da kann man viel beobachten. Das hat dieses kreative Momentum, das finde ich einfach sehr gut.
Ja,
ergänzend ja. Immer gerne auch eine Case Study mit dabei, dass man wirklich mal sagt, da sieht man, wie analytisch ist jemand. Und da meine ich nicht so die klassischen Matheaufgaben oder Computersimulationen oder so. Wenn wir jetzt hier von Schnelllernern, Schnelldenkern und Führungsetage und Führungskräftefunktionen sprechen, sondern da sieht man einfach nochmal Herangehensweisen spezifische. Wir haben dann auch noch oft gesagt, oder das mache ich auch heute noch, wenn ich Personalauswahl mache, dass ich sage, was sind denn so die Tätigkeiten, die die Person häufig ausführen müsste. Und die meisten Funktionen, die ich jetzt besetze, sind zum Beispiel Funktionen, wo wir sagen, okay, die stehen viel vor Publikum, die müssen viel vortragen, viel PowerPoint, müssen Führungskräfte eben auch häufig. Und da ist zum Beispiel Pachacucha ein ganz tolles Tool. Dieses Pachacucha kommt aus dem Japanischen und da kommt immer eine Slide, 20 Sekunden oder 6 Sekunden, je nachdem, welches man heranzieht, und dann kommt die nächste. Und da ist es natürlich ganz schön, wenn man Slides nimmt, die im weitesten Sinne was mit dem Feld zu tun haben, also sage ich jetzt hier mal autonomes Fahren oder so,
ja.
Oder irgendeine Technologie, und diese Slides kommen und die Personen müssen ad hoc aus dem Stegreif was referieren. Und da sieht man auch wieder, wie geht jemand mit ungewohnten Situationen um, wie steht jemand vor der Gruppe, auch vielleicht auf einer anderen Sprache das Ganze.
Okay. Du hast jetzt eben schon von einer anderen Sprache gesprochen. Ich weiß ja, dass du auch Assessment Centers in verschiedenen Kulturen, Center in verschiedenen Kulturen kennengelernt hast. Darüber würde ich dich bitten, dass du mal ein bisschen erzählst. Welche Kulturen hast du kennengelernt und welche Unterschiede hast du da gesehen?
Ja, spannende Frage. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Es war natürlich eine Vor-Corona-Zeit. Da bin ich wirklich, um die ganze Welt geflogen und durfte diese Assessment Center durchführen, die wir konzipiert haben. Und es war wirklich, wirklich hochspannend, was da für Unterschiede herausgekommen sind. Und ich kann mal ein paar Anekdoten erzählen, die auch wirklich total nett sind. Wir haben immer so einen Vorabend, wo wir die Kandidaten einfach in einer lockeren Atmosphäre, das ist auch wirklich keine Beobachtungssituation, in einer lockeren Atmosphäre kennengelernt haben bei einem Abendessen. Und beispielsweise in Deutschland war dann immer ein Hallo und man hat sich erzählt und kennengelernt und dann miteinander und wirklich sehr, sehr schöne Abende. In Shanghai saß man am Tisch und es hat wirklich niemand gesprochen. Und ich habe wirklich Icebreaker nach Icebreaker rausgekramt und versucht, irgendwas aus diesen Menschen rauszukitzeln. Aber es war wirklich einfach eine angespannte Atmosphäre und das habe ich öfter beobachtet. Es war wirklich einfach, das kannten die so nicht, glaube ich. Mhm. Und das war auch ganz anders, auch vom Setting her. Da hat man natürlich so ein fixiertes Menü gehabt und dann haben wir alle gewartet, bis ich anfange zu essen und einfach anderes Setting. Mhm. In Indien war es ganz spannend, da ist mir aufgefallen, dass sie zum Beispiel in so Gruppendiskussionen sehr, sehr höflich waren dass sie zum Beispiel, wir haben dann so Situationen gehabt, dass ein Manager und ein Mitarbeiter gesprochen haben und die haben einfach immer dem Manager recht gegeben. Also diesen Konflikt, den wir da eigentlich austragen wollten und ausdiskutieren wollten, der kam gar nicht auf, weil man hat einfach immer dem Manager recht gegeben. Ganz anders als in anderen Kulturkreisen. Und das war auch so spannend zu sehen, dass wir, das haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht, aber eine Zeit lang eben diese Konfliktgespräche, dass die in den Ländern wirklich ganz, ganz anders funktioniert haben. Beispielsweise war das in den USA sehr, sehr emotional, immer diese Konfliktgespräche. Mhm. Und in Indien kamen sie gar nicht auf. Also ich will das auch nicht bewerten. Es sind einfach meine Erfahrungen, meine Beobachtungen, die da so total spannend waren eigentlich.
Das klingt total spannend und weißt, woran mich das erinnert? Ich habe mal über Intercultural Differences und Communication gelernt. Eine der Dimensionen, wie man interkulturelle Unterschiede lernt, ist ja Power Distance. Also dieses, inwieweit bin ich bereit, mich mit einem Vorgesetzten auseinanderzusetzen oder sage einfach mal, ja. Und ich glaube, dass in Indien die Power Distance, mich zu erinnern, nagel mich nicht drauf fest, dass in Indien das sehr hoch ist. Aber wohingegen in Ländern wie in Deutschland ist sie sehr gering.
Ja, konnte man beobachten. Alle? Kann ich dir recht geben.
Und tatsächlich ist es in Amerika doch deutlich geringer als in Deutschland, was ich im Coaching immer wieder erlebe, dass amerikanische Vorgesetzte teilweise deutsche auch Führungskräfte, die bei unter ihnen sind, als zu distanzlos bewerten. Das hast du bestimmt auch schon erlebt.
Ja, ja.
Und das,
ja? Das ist wirklich super spannend, ja.
Und was ist so das Skurrilste, was du bei einem Assessment Center oder in einem Vorstellungsgespräch erlebt hast? Magst du das mal mit uns teilen?
Ja, gerne. Also es sind tatsächlich viele skurrile Dinge passiert in der langen Zeit jetzt schon. Was sehr skurril war, wir haben einmal zu einem Assessment Center wirklich eine absolute Highflyerin eingeladen. Die hat nicht nur irgendwie zwei Klassen übersprungen, schon während der Schulzeit und mit 0,8 Abitur gemacht und am KIT in Rekordzeit promoviert gehabt und hat Violine gespielt, 1000 Abzeichen. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, Menschenskinder, also das muss ja eine Ingenieurin wirklich vom anderen Stern sein.
Ja,
und ja. Genau, dann kam die rein und dann sah die auch noch super aus. Und dann habe ich gesagt, also die ist ja echt eine Granate, das muss ja jetzt richtig gut werden. Die hat ja das Full Package, also das gibt's ja gar nicht. Mhm. Und sie hat tatsächlich in der Gruppendiskussion sich so reingesteigert, die mussten das konstruieren und bauen und die hat geschubst. Die ist tatsächlich handgreiflich geworden während der Übung. Ja, das ist mein voller Ernst. Also wenn ich es nicht selber gesehen hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt, weil sie war auch so eher zierlich und so. Sie hat dann echt teilweise richtig fest die Jungs weggeschubst. Mhm. Ich habe es nicht abgebrochen, aber ihr dann natürlich danach im Feedback gesagt, also das ist natürlich ein K.O.-Kriterium und genau. Also das war schon wirklich ja sehr, sehr skurril. Und einmal habe ich jemanden in einem klassischen Bewerbungsgespräch gefragt, ob er beim Kunden eher sie sagen würde oder du. Und dann sagt er, ja, also du kannst auch du zu mir sagen, gerade gut, mal immer so. Wirklich auf so einem totalen Dialekt und er hatte das irgendwie missverstanden, dass ich ihm, glaube ich, er hat irgendwie gedacht, ich habe ihm das du angeboten. Ja. Also jedenfalls war er wirklich immer so auf einer anderen Leitung als ich. Dass ich gedacht habe, nee, also wenn du unsere Kunden mit du ansprichst, nee, und jetzt mich auch, das ist irgendwie nicht gut. Und dann war auch das ganze Bewerbungsgespräch auf du, mhm. Was auch irgendwie unpassend war, genau. Also das war auch so ein Fun Fact. Und natürlich auch verschiedene Outfits. Also ich bin immer noch großer Fan, dass man ein bisschen guckt, bei wem bewerbe ich mich denn? Es muss irgendwie auch nämlich zur Firma passen. Wenn ich mich jeden Tag verkleiden muss, dann passt das Unternehmen auch einfach nicht zu mir.
Ja.
Dennoch bin ich da schon der Meinung, dass man sich da einigermaßen richtet. Auch wenn ich jetzt zu einem coolen Startup gehe, komme ich nicht bauchfrei und nicht alles schon gehabt. Tatsächlich in Indien Adilette ganz normal, Adilette und Jogger. Und ich stand da in meinem Kostümchen, Hosenanzug und dachte mir, okay, also entweder er ist jetzt unpassend oder ich. Aber es ist dann auch so eine skurrile Situation, wenn zwei so komplett unterschiedlich gekleidete Personen diesen ganzen Tag miteinander gestalten und der eine flippt da so mit Flipflop vor sich hin und die andere stöckelt so hinter ihm her. Also das ist dann auch so sehr unpassend. Und da habe ich wirklich auch die witzigsten Sachen erlebt und natürlich auch immer, das ist zwar nicht Teil der Beobachtung, aber es rundet einfach dieses Gesamtbild ab und dann passieren natürlich schon auch Dinge, lustige Dinge beim Essen.
Ja.
Zum Beispiel an diesem Vorabend oder auch beim Mittagessen und einmal bei dem Vorabend hat dann einer gesagt, ach, kann ich mal probieren? Und bevor ich antworten konnte, hat er schon so mit seiner Gabel in meinen Nudeln rumgestochert. Und das fand ich auch so, also ich hätte die Frage natürlich nie gestellt, einer völlig fremden Person, aber ich hätte auch nicht, bevor sie antwortet, schon mir die Nudeln vom Teller geklaut. Und dann denkt man sich immer so, das ist so skurril dann, dass man echt auch nur noch lachen kann. Genauso wie mit diesen ganz, ganz unpassenden Outfits und so. Ist dann einfach wirklich eher immer lustig, genau.
Ja, das stimmt. Und ich meine, unterm Strich ist es natürlich auch eine Frage, wo soll der denn dann in Zukunft arbeiten? Aber eigentlich ist natürlich ein gewisser Fit, egal wo, schon angesagt. Würdest du da den Leuten empfehlen, dass sie sich kleidungsmäßig an der Homepage orientieren, wie die Leute da gekleidet sind? Oder würdest du denen empfehlen, dass sie mal nachfragen nach dem Motto, was ist da für ein Dresscode bei dem Event? Oder was würdest du den Kandidaten empfehlen bei einem Führungsassessment, wo man ja eigentlich denken sollte, wir haben eine gewisse Vorstellung, aber trotzdem, was würdest du ihnen empfehlen, dass sie passend gekleidet sind, um jetzt mal dein Beispiel aufzugreifen?
Ja. Dein erster Tipp ist schon mal gut, so Homepage, so ein bisschen Look and Feel. Wenn die Vorstände da alle schon mit dem Sneaker und der coolen Jeans sind, dann weiß ich schon, okay, das ist ein totales hippes Unternehmen, da ziehe ich mich selber hip an, da komme ich ein bisschen lässiger. Ja. Wenn ich aber sehe, die haben da alle Krawatte und überhaupt auf diesen Bildern an und wirklich, dann komme ich da Business. Mhm. Wenn in der Einladung, wir haben ganz oft den Dresscode hingeschrieben, wir haben ganz oft Business Casual geschrieben.
Ja.
Dass es einfach klar war und dann ist es noch unangebrachter, wenn eben jemand nicht passen kommt. Mhm. Was auch immer so ein gutes, eine gute Richtung ist, ist natürlich, wenn man sich in was wohlfühlt. Dass man als Frau, wenn man jetzt weiß, okay, es ist Business, dass man sich nicht ins hautengste Kleid zwängt und dann die ganze Zeit nämlich so an sich rumzupft. Oder im Super High Heel kommt, dann platziere ich da schon rein wie so ein kleiner Storch und wackel schon und bin schon da unsicher und ich bin ja eh schon den ganzen Tag unsicher. Also sich wohlfühlen in dem Outfit ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Ich bin tatsächlich so weit gegangen, ich habe es immer am Vorabend angezogen. Ich habe es immer angezogen, ich habe manchmal in die Situation richtig reinversetzt, nochmal geguckt, hey, zwickt es irgendwo oder auch mir echt geguckt, weiß ich nicht, brauche noch ein Unterhemd, blitzt da irgendwas durch, einfach wirklich, dass man sich wohlfühlt. Und dann hat man auch eine ganz andere Mimik und Gestik und wirkt auch irgendwie authentisch. Und wenn ich mich zum Vorstellungsgespräch verkleiden muss, dann ist das vielleicht auch schon ein erster Indikator, dass ich da kein Fit bin. Wenn ich erstmal shoppen gehen muss und erstmal sagen muss, ich muss was ganz anderes anziehen, als ich mir gefalle, dann ist vielleicht auch schon schwierig.
Das stimmt. Und man tut sich wirklich selber keinen Gefallen, wenn man Sachen hat, die kneifen oder zu eng sind. Weil ich, was, wie du es auch beschreibst, es zieht halt mehrere Prozent deiner Energie ab, die du eigentlich brauchst beim Event, bei den Interviewern, bei den Fragen, bei der Case Study, wo auch immer du gerade bist. Und da musst du nicht drüber nachdenken. Da musst du dich einfach wohlfühlen in dem, in dem du bist. Und nicht darüber nachdenken, muss ich jetzt hier meinen Pulli runterziehen oder nicht? Ja. Das fokussiert deine Energie. Du weißt ja, Energy goes where attention flows. Und dann geht die Energie an die falsche Stelle. Du hast völlig bei dir, hast du total recht. Eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen. Du kennst ja jetzt ja Assessments über Jahrzehnte. Wie siehst du da die Entwicklung? Was hat sich aus deiner Sicht von früher zu heute verändert?
Ja, auch eine schöne Frage. Ich glaube, dass man früher wirklich mehr die Skills, die Fähigkeiten abgefragt hat, technische Fähigkeiten, einfach so das Handwerkszeug, weil man auch einfach, denke ich, im Job das dann angewendet hat. Man wendet sich ja immer noch an, aber die Welt ist, oder die Arbeitswelt, es ist so volatil alles, dass man viel mehr Leute sucht, die schnell adaptieren können, die schnell neue Kontexte erschließen können. Man sucht viel mehr die Teamplayer, weil es eben oftmals nicht geht, dass man alleine arbeitet, sondern im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen und so weiter. Man hat gemerkt, dass es ganz wichtig ist, solche Dinge wie die verschiedenen Führungsstile, die dann auch zum Unternehmen passen müssen, Empathie. Auf solche Sachen wird viel mehr Wert gelegt, weil man gemerkt hat, in unserem heutigen Arbeitsumfeld sind solche Skills viel wichtiger. Und ich glaube wirklich, dieses klassische am PC Intelligenzaufgaben abprüfen und diese Stärken und Schwächen fragen, wie man mega vorbereiten kann. Also ich glaube, das ist wirklich Vergangenheit. Und ich glaube vielmehr diese Sachen mit Kreativität, Problemlösungsorientierung, Schnelligkeit, Teamfähigkeit, dass die immer mehr im Kommen sind und da immer noch stärker der Fokus drauf gelegt wird.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, denke ich auch. Ja.
Das ist aus meiner Sicht, wäre das eine wunderbare Entwicklung, weil sie ist noch nicht überall da. Aber wir fördern das ja täglich, oder?
Ja, das stimmt.
Last but not least, du hast ja jetzt auch über die Entwicklung gesprochen, die die ACs genommen haben. Und was wäre denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt sagst, ey, ich gebe dir jetzt den Leuten einen Geheimtipp, unserem Zuhörer einen Geheimtipp mit. Was wäre so der Tipp, wo du sagst, do this and don't do that?
Also ich denke wirklich Authentizität, dass man sie einfach selbst sein, ist das Allerwichtigste. Ja. Ich sehe es immer so, dass das Unternehmen sich genauso auch bei mir bewirbt. Ich entscheide mich auch für das Unternehmen zu arbeiten und es muss gegenseitig einfach ein Fit sein. Ich verbringe da so viel Zeit und ich glaube, es gelingt nur, wenn ich authentisch bin, dass ich wirklich ich selber sein darf. Wenn ich jeden Tag in eine Rolle schlüpfen muss, dann werde ich keine Freude und auch keinen Erfolg beim Arbeiten spüren. Und deshalb wirklich in diese beiden Richtungen schauen, dass das passt. Einfach selbst sein. Ich glaube, das ist so mein wichtigster Tipp.
Ja, das kann ich nur unterschreiben.
Schön.
Absolut. Weil alles andere wird für beide Seiten unzufriedenstellend. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. So schön, dass du da warst. Danke.
Vielen Dank dir. Bis bald, Sabine.
Dankeschön fürs Dabeisein bei Folge 31 von Bewerbungsstark. Wenn du wertvolle Impulse für dich mitgenommen hast aus dieser Folge, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast likest. Bei Apple Podcasts zum Beispiel ist das möglich. Und wenn du auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere uns doch einfach. Entweder als Podcast oder auch als Videocast auf YouTube. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg auf deinem beruflichen Weg der Neuorientierung. Sei bewerbungsstark und wenn ich dich unterstützen kann, melde dich gerne bei mir und wir werden eine Lösung für dich finden. Bis dahin, ciao.